Vielen Dank für diesen herzlichen Applaus und da sind wir mal wieder mit einer Sendung, die ja draußen bekannt ist, nämlich zur Sache. Wir haben heute ein spannendes Thema, was uns in Deutschland die nächsten 12 Monate intensiv beschäftigen wird. Die Propaganda, sage ich mal, läuft ja bereits an. Thema heute, 9. November 89, der Beginn vom Ende des Neuanfangs. Ist natürlich ein provokanter Titel, aber diese Sendung soll ja auch ein wenig provozieren. Deswegen haben wir uns auch entschieden, Uli Gellermann einzuladen. Herr Gellermann, Sie sind natürlich bei uns bekannt als der Mann, der die Macht um 8 macht. Aber Sie sind Journalist und Filmemacher und seit 2005 der Herausgeber eines Online-Magazins Rationalgalerie. Und ich glaube, man kann Sie auch als jemanden bezeichnen, der immer auch ein Fan der ehemaligen DDR war. Sie werden in dieser Sendung erklären, warum. Und uns vielleicht auch erklären können, warum auf dieses Land in den letzten Wochen und Monaten so heftig eingeschlagen wird. Das ist Ihr Applaus. Ich freue mich, dass zum ersten Mal Barbara Thalheim bei uns ist. Sie ist Leipzigerin, Liedermacherin, war in den 80ern die bekannteste Vertreterin dieses Genres. Ich sag mal Chansonnière, weil das trifft es eigentlich noch besser als Liedermacherin. So etwas gibt es in Deutschland eigentlich gar nicht. Da sind Sie die große Ausnahme. Sie haben 20 LPs veröffentlicht, jede Menge CDs und Bücher. Sie waren jahrelang auch bei DT64. Und wir wollen mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie als ehemalige DDR-Bürgerin eigentlich damit umgehen, dass es diese Heimat ja für Sie gar nicht mehr gibt. Wie lebt es sich jetzt in einem vereinten Deutschland, was Sie eigentlich, Sie hatten ja die Möglichkeit, Sie sind ja seit 77 gereist, was Sie nie bewohnen wollten, aber jetzt wohnen Sie hier. Das ist Ihr Applaus, Frau Thalheim. Und ich freue mich, einen weiteren Kollegen, einen Journalisten hier in der Sendung zu haben, nicht Matthias Kraus, geboren 1960 und er hat Journalismus studiert an der Leipziger Karl-Marx-Universität. Er ist seit 1990 freier Journalist in Potsdam. Er ist übrigens auch das Gründungsmitglied der Landespressekonferenz Brandenburg und hat zahlreiche Bücher zur Wende, nenne ich das mal, geschrieben. Das ist das aktuelle Werk. Die große Freiheit ist es nicht geworden. Und da geht es vor allem darum, was ich für den Ostdeutschen... steht hier so drauf, was für den vor allem verschlechtert hat, weil da hatte ich so einiges verschlechtert. Aber in dieser Sendung wird auch sehr viel gelacht werden. Sie haben mir ja im Vorfeld einen wirklich sehr lustigen DDR-Witz erzählt. Ja, auf den kommen wir gleich zu sprechen. Aber ich möchte erstmal mit Ihnen, Frau Thalheim, anfangen. Hätten Sie im November 89 damit gerechnet, dass Sie 11, 12 Monate später in einem völlig anderen Land leben würden?
Nein, aber... Da können Sie diese 17 Millionen DDR-Bürger fragen, die erwachsen waren 89, da würde jeder Nein sagen. Also die Zeichen standen nicht auf Implosion der DDR, schon gar nicht.
Lassen Sie uns mal über Ihren Hintergrund sprechen. Ihr Vater hat im KZ gesessen 4 Jahre lang und der DDR wird ja immer nachgesagt, ich kann es bestätigen, dass sie eben sich als ein Staat verstand, der antifaschistisch war, also nie wieder einen solchen Faschismus erleben wurde. Hat das Ihre gesamte Arbeit, Ihre gesamte Biografie, dieses Elternhaus, hat es das geprägt?
Natürlich, also jeder Mensch, so er in einem Elternhaus aufgewachsen ist, wird geprägt von seinen Eltern. Und mein Vater hat mich intensivst geprägt. Also seit ich denken kann, war der bei uns in Schulen, hat in Klassen Vorträge gehalten über seine Zeit der Emigration, über seine Zeit im KZ. Und es gab mal einen Artikel über mich schon lange her in der Zeit, in den 70er Jahren von Marlies Menge. Und die begann den Artikel damit, dass ich zu den, wie hat sie das formuliert, zu den Blaublütigen der DDR gehören würde und meinte damit, also zu den, durch meine Herkunft, also durch meine Eltern, mein Vater, wären also die Kinder der Immigranten und vor allem der Eltern, die KZ und Gefängnis überlebt haben, in einer besonderen Situation in der DDR. Und so habe ich mich auch über viele Jahre gefühlt. Vielleicht durfte ich auch an einigen Stellen mehr als andere, weil im Hintergrund stand immer und du mit deinem Vater.
Also da war quasi das ein Bonus, dass man
ein Bonus.
Ich glaube, wenn ich das richtig recherchiert habe, wer mit einem Vater mit dieser Biografie kam man auch leichter an eine Wohnung ran. Das war ja Goldstaub quasi, aber sie haben es nie genutzt.
Das ist auch, woher wissen denn das? Das stimmt, ja. Freunde von mir haben das oft genutzt. Ich habe es nicht genutzt. Vielleicht auch, weil ich es nicht musste und vielleicht, weil ich eine eigenartige Ästhetik hatte. Mich haben nur kaputte Wohnungen interessiert. Und solche, die seit Jahren nicht bewohnt waren, das war eine Herausforderung. In eine Neubauwohnung wäre ich übrigens nie gezogen, hätte ich keine Luft bekommen.
Nachdem Sie gerade das Wort kaputte Wohnung beschrieben haben, möchte ich zu Ihnen kommen, Herr Gellermann. Sie waren der erste Journalist, der damals unter Aust, der ja mit der Wende im Spiegel mehr zu sagen hat und jetzt für die Welt arbeitet, waren der Erste, der den Auftrag bekam, für Spiegel TV eine Dokumentation zu machen. Und zwar, sie sollten die damalig noch existierende DDR-Opposition, die es ja gab, vergessen. Die sollten sie besuchen. Das war weder DDR noch BRD, es war so diese Wende. Können Sie mal beschreiben, wie kamen Sie zu diesem Auftrag? Wen haben Sie da besucht, vor die Flinte, also vor die Kamera bekommen? Und wann ist dieser Film gelaufen?
Also vor dem Job für den Spiegel bin ich eigentlich nur wenige Tage sozusagen vor der großen Demo, die wir gerade feiern auf dem Alexanderplatz, bin ich durch die DDR-Opposition ohne konkreten Auftrag gereist und habe mir alle Gruppen angeguckt, alle. Ja, also von Demokratie Jetzt über Demokratischen Aufbruch, Neues Forum etc. 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 bis zur SPD in Gründung in der DDR. Und wollte wissen, wer ist das? Ja, so. Und das hat mich dann, diese Kenntnis, diese Beziehungen, die ich da auch hergestellt habe, hat mich dann befähigt, für den Spiegel, der hoch interessiert war, eine erste Dokumentation von Spiegel TV zu machen. Also die allererste Dokumentation, die Spiegel TV gesendet hat, wollte zu dem Thema was machen, gemeinsam mit Angelika Kettag und mir. Und ich habe diese Beziehung genutzt, na, und dann habe ich sie besucht. Und der Titel hieß, Wo sind Sie geblieben? Weil tatsächlich die Opposition der DDR, die nicht alleine, wir wollen Gorbatschow nicht vergessen, aber die erhebliche Veränderung in der DDR mit initiiert hat, war weg. Sie war weg von jedem Einfluss, von der Gestaltungsmöglichkeit. Jene, die gestern noch sozusagen die hohen Herren der SED vom Throne gestoßen hatten, die eine Bedeutung hatten, die historische Bedeutung gewonnen hatten für ein ganz winzig kleines Zeitfenster, waren fast am anderen Tag weg und erledigt. Bärbel Bohley vor meiner Kamera hat gesagt, ja, für einen Moment ja. Aber dann kam, waren wir sozusagen die wichtigen Leute, aber dann kam Kohl und er hat uns die Mikrofone weggenommen. Und so war es dann auch. Sie waren erledigt.
Wenn man sich mit diesen 100 Tagen vor allem beschäftigt, zwischen September und November, gibt es auch Bücher dazu, die wir einblenden, dann ist es sehr interessant, wie jeweilige Presselager über die andere Seite geschrieben haben. Da sind auch einige Auszüge aus dem neuen Forum da drin. Aber das neue Forum wurde ja von der damaligen DDR-Führung, Krenz war, glaube ich, noch gar nicht am Start, sondern Honecker war noch nicht halb abgelöst, hieß es auch, das brauchen wir eigentlich nicht. Im Grunde stört es die Verfassung. Also es gab wirklich sehr viel Intelligenz in der DDR, die vor dem, was dann passierte, auch gewarnt hat. Birgit Bohler gehörte dazu. Deswegen ist es interessant, wer es auch heute, aus heutiger Sicht, wer da zuerst genannt wird, wer es aus der DDR geschafft hat an die Spitze. Da haben wir Angela Merkel, da haben wir Gauck und dann haben wir Gregor Gysi. Was halten Sie von diesen drei Spitzenpolitikern?
Ja, also der Pfarrer Gauck war schon in der DDR eine sehr komplizierte Figur. Jemand, der im Gewand der Kirche eine sehr eigene, auf sich selbst zentrierte Politik verfolgte. Gregor Gysi, ein blendender, ein kluger, ein sehr witziger Repräsentant einer Linken, der aber inzwischen, glaube ich, so lange schon Diäten aus dem Bundestag bezieht, dass er auch nicht mehr so ganz genau weiß, wer er denn eigentlich ist. Und wer war denn jetzt der Dritte, bitte schön?
Frau Merkel.
Frau Merkel. Ach, Frau Merkel. Ja. Man vergisst sie einfach, weil
Ihre Kanzlerin.
Ich hab seit Monaten von Frau Merkel nichts mehr gehört, deshalb bin ich ein bisschen nicht so genau auf dem Schirm. Also, Frau Merkel, auch da muss man etwas sagen. Sie kam aus einer Pfarrersfamilie, die in der DDR eine besondere Stellung hatte. Sie war, ich glaube, die einzige oder einer der ganz wenigen Pfarrerskinder, die studieren konnte. Es gab so ein Verdikt. Intellektuelle Kinder von Intellektuellen mussten nicht zwangsläufig ein Studium in der DDR bekommen, aus welchem Grund auch immer. Sie bekam eins. Sie war FDJ-Sekretärin. Sie war also in einem hohen Maße auch angepasst, mhm, ja, an die DDR. Und ich glaube, die Frau Merkel weiß gar nicht, wo sie herkommt. Ja, ich meine, gut, sie ist in Hamburg geboren, aber sie weiß, die DDR hat sie, außer dass sie nach wie vor angepasst ist, nicht verinnerlicht.
Mhm. Herr Kraus, würden Sie Angela Merkel als Ihre Kanzlerin, also die Frau aus dem Osten, also würden Sie die als solche bezeichnen?
Mir bleibt nichts anderes übrig. Also sie ist meine Kanzlerin, wie sie auch Ihre Kanzlerin ist, Herr Jepsen. Und sagen wir mal so, ja, man könnte sich schlechtere in dieser Position vorstellen.
Noch schlechter?
Oh ja, gut. Herr Kraus, ich habe Ihr Buch schon angepriesen. Die große Freiheit ist es nicht geworden, was sich für die Ostdeutschen seit der Wende verschlechtert hat. Interessant finde ich, ich habe in diesem Buch geweint und gelacht, immer so im Mischverhältnis. Vieles wusste ich nicht, auch wie mit den ehemaligen DDR-Bürgern abgerechnet wurde. Es hat mich so ein bisschen erinnert, auch wenn der Vergleich natürlich ein bisschen hinkt, wie Europäer fahren nach Nord- und Südamerika, treffen dort auf Ureinwohner, die kommen ihnen mit Glasperlen entgegen und am Ende passiert das, was wir dann eben auch in Völkerung gesehen haben. Also man hat wirklich böse mit ihnen abgerechnet. Bevor wir darauf kommen, auch Stichwort Treuhand, möchte ich mir von Ihnen, damit eine Nicht-Heiterkeit in die Sendung kommt, diesen wahnsinnig guten Witz erzählen lassen, den Sie erzählt haben über die drei Krokodile am Nil.
Ja.
Ja, weil der DDR-Bürger hat nämlich wahnsinnig viel Humor.
Also das Beste an der DDR, also zu den besten, guten Dingen der DDR gehörten zweifellos ihre Witze. Und dieser eine, es treffen sich drei Krokodile am Nil und klagen sich ihr Leid. Ja? Das eine sagt, also ich habe einen Russen verschluckt, der war so voller Wodka, ich war eine Woche lang besoffen. Ja. Sagt das andere Krokodil, beschwer dich mal. Ich habe einen Ami verschluckt, der hatte den Mund so voller Kaugummis, ich habe eine Woche lang mein Maul nicht aufbekommen. Sagt das dritte, ihr beschwert euch mal. Ich habe einen SED-Parteisekretär verschluckt, der war so hohl, ich konnte eine Woche lang nicht tauchen.
Ja. Gut. Gut, also das ist vielleicht auch das Lustige, wenn man in einem solchen Staat lebt, wo doch gern mitgehört wird, bei uns auch übrigens, ne? NSA, muss man dazu sagen, dass man dann solche Witze auf Lager hat. Ich möchte auf einen Satz kommen, der gleich zu Anfang Ihres Buches geschrieben wird, nämlich Sie möchten, und mit diesem Buch, Die große Freiheit ist es nicht geworden, ja ein Gedicht von Kästner, wenn ich es richtig erinnere, Sie möchten damit einen 30-jährigen Privatkrieg beenden. Wie meinen Sie das denn, Herr Kraus?
Ja, also ich meine, es ist natürlich jetzt nicht Krieg im Wortsinne, ja, aber doch eine Auseinandersetzung mit Deutschlands Aufarbeitern, mit der Aufarbeitungsstruktur, mit der Aufarbeitungsindustrie, wie ich es manchmal auch gehässig nenne, und meine, dass nach 30 Jahren einfach jetzt auch Schluss sein muss. Die Dinge, die gesagt werden mussten, sind gesagt. Ich habe es auch in meinen Büchern getan, hier nochmal zusammengefasst. Und wenn wir in die Zukunft blicken, können möglicherweise Dinge eintreten, die ja ohnehin gegenstandslos machen, ob ich die DDR jetzt richtig, noch richtiger oder am allerrichtigsten sehe. Ja? Mhm. Aber interessant, Herr Jepsen, ist ja auch für mich, dass Sie jetzt in diesen wenigen Minuten dreimal die DDR ehemalig genannt haben.
Sehr gut. Ja? Sehr gut. Man sagt nämlich auch nicht ehemaliges Mittelalter.
Sie würden ja nie von ehemaligen Römischen Reich sprechen oder dem ehemaligen, sagen wir mal, Dritten Reich. Ja? Aber es ist interessant. An sich hat ja dieses ehemalig keine Funktion, weil jeder weiß, dass die DDR ehemalig ist, unser Publikum sowieso. Welche Funktion, da es ja nicht nur Sie, sondern so viele Menschen auch gebrauchen, hat es? Und es ist die Beschwörung. Ja? Es muss beschwört werden,
vorbei. Dass sie nicht mehr zurückkommt, meinen Sie?
Vielleicht, ja. Obwohl ja auch die Gefahr eher gering ist, aber auf jeden Fall muss beschworen werden, dass dieser Staat eben nicht mehr da ist.
Vielleicht bin ich da auch, was das Wording angeht, ein Propagandaopfer der Tagesschau, Herr Gellermann.
Ich befürchte ja, Sie sollten einfach die Macht um 8. Na gut, also tatsächlich beschwört man ständig, dass die DDR bloß nicht wiederkommt. Das ist ein Untoter, ich gebe Ihnen völlig recht, sie wird nicht wiederkommen. Ja, jedenfalls, weder in dieser Form noch wahrscheinlich noch nicht mal in einer anderen. Aber sie ist ein großer Verlust für den Westdeutschen. Das ist ja das, was der Westdeutsche überhaupt nicht begreift. Also Gewerkschafter, die zur Zeit der DDR im Westen unterwegs waren, sagten, ja, die DDR ist immer der unsichtbare Verhandlungspartner bei den Tarifgesprächen. Ne? Weil die Sozialstandards der DDR, da guckte der normale westangestellte Arbeiter mit einem relativen Neid drauf. Ja? So. Die Frage, wie schnell kannst du gekündigt werden, wie läuft das, wie offen sind die Gehaltsverhandlungen, also viele Fragen, wurde mit Neid drauf geguckt. Und die DDR war von daher im Sozialbereich ein ernstzunehmender Konkurrent zur Bundesrepublik. Und sie war natürlich erst recht in der Frage, wann wollen wir denn bei Gelegenheit mal wieder einen Krieg machen, war sie auch ein Konkurrent. Die DDR war ein Staat, der eisern darauf achtete, dass sozusagen der Gedanke des Kriegs ausgemerzt wurde. Ist nicht gelungen.
Herr Gellermann, ich bedanke mich sehr, dass Sie das hier ansprechen, weil das ist etwas, was ich der DDR wirklich sehr hoch anrechne. Die NVA, also die Nationale Volksarmee, war die einzige Armee, die nie einen Krieg geführt hat. Es hat auch während der gesamten Zeit der nicht ehemaligen, sondern DDR, niemals ein NVA-Soldat die DDR verlassen und im Warschauer Pakt Staaten zu dienen. Es gab, glaube ich, mal ein paar Militärberater in Prag, aber mehr hat es nicht gegeben. Und mit dem Fall der Mauer ging die längste Friedensphase Europas zu Ende. Und seitdem ist man auch als Soldat aus den neuen Ländern mit der NATO und der Bundeswehr der NATO out of area und hat dort dann auch einen Schießbefehl. Man schießt eben auf Moslems, sage ich jetzt mal. Warum ist den Menschen das nicht so bewusst, dass mit dem Fall der Mauer Gesamtdeutschland, Jugoslawien ging es ja los, wieder im Krieg ist und dass das vollkommen normal ist? Afghanistan, wir sind, glaube ich, an 17 Standorten. Warum ist das nicht sofort im Bewusstsein, dass das vorher besser war?
Die DDR wurde vom ersten Tag ihrer Nicht-Existenz mehr weiter in den Boden getreten. Die DDR ist, man hat es geschafft, sie in der Propaganda als Synonym für Staatssicherheit zu erklären. Man hat es geschafft, sie als Synonym für alles Schlechte auf dieser Erde zu erklären. Man hat ein Bild von der DDR gezeichnet, zeichnet es übrigens bis heute, also auch Spielfilme zeigen uns immer eine DDR, die ganz, ganz schrecklich ist, als ob dort nicht Menschen geliebt, gelacht hätten, als ob sie nicht Laune gehabt hätten, gegessen, gefreut, also alles Mögliche. So. Und dieses Zerrbild der DDR ist so gründlich über alle Medienklaviere gespielt worden, dass da nichts bleibt. Deshalb muss sie ehemalig sein.
Frau Thalheim, können Sie mir erklären, warum, wenn man auf der Straße nachfragt oder wenn man das zweite deutsche Fernsehen oder das erste deutsche Fernsehen anmacht, warum, wenn man über die DDR dort berichtet, man immer das Gefühl hat, die DDR bestand im Grunde nur aus Katharina Witt, dem Sandmännchen, Stacheldraht, Schießbefehl und Mauer?
Das ist aber gut aufgezählt.
Ja. Da habe ich doch, das ist doch so. Ja. Diese Plattitüden ist doch so. Und Trabis gab es noch, ja.
Die Tragik ist eigentlich, man konnte in der DDR nur oppositionell sein, wenn man klüger war als die Regierung. Und heute im Westen kann man oppositionell sein, wenn man blöder ist als die Regierung. Und diese Umkehrung hat sich so fest gefügt in der... ich glaube, dass die Medien der Bundesrepublik manchmal vor DDR-Intellektuellen auch ein bisschen Angst haben. Mir scheint, dass die... gebildeter sind im Sinne von, es sind nicht nur Fakten, die die Welt erklären, sondern es sind auch ganz viele emotionale Momente. Und was die Emotionen anbelangt, sind die Westdeutschen für mich etwas unterkühlt. Wir haben in einer Gesellschaft gelebt, in der es notwendig war, miteinander auf Tuchfühlung zu leben, weil wir lebten in einer Mangelgesellschaft. Und das konnte man nur kompensieren, wenn man mehr an dem anderen fand, als was verdienst du und kannst du mir was borgen und so. Irgendwie scheint mir diese, also ich habe für mich die Formel gefunden vom real existierenden Sozialismus in den sozial vom real existierenden Sozialismus in den sozial reagierenden Existenzialismus haben wir gewechselt. Mhm. Und diese zweite Gesellschaftsform stinkt mir sehr.
Mhm. Herr Kraus, Sie beschreiben das in Ihrem Buch, es gab in der DDR einen Ort, nämlich die Kneipe, da war das Bier genauso günstig wie in der Kaufhalle und das hatte einen Effekt, da traf sich alles. Welchen Effekt hat es noch, außer dass man sich traf?
Na, in der Tat, also das ist ja so, dass in der Kneipe der Mensch sich austauscht, ja? Dass er sozusagen sich vergewissert mit anderen und dass an Kneipen kein Mangel war, kein Mangel in der DDR, das gehört möglicherweise zu ihren guten Seiten, denn selbst Frau Thalheim hat es ja auch wiederholt mit der Mangelgesellschaft. In der Tat, es gab den Mangel an Meinungsfreiheit, an Demokratie, an Reisefreiheit und an Bananen. Ja? Danach gab es den Mangel an Arbeitsplätzen, an Lehrstellen, an jungen Menschen zunehmend. Ne,
der, an Lebenssinn. Ne,
Solidarität.
Dann gab's, jetzt gibt es den Mangel an Arbeits-, also an Fachkräften. Ja? Das heißt, auch die Gesellschaft nach 1990 könnte man als Mangelgesellschaft beschreiben. Ja? Mhm. Es ist halt eine andere.
Mhm. Wo leben Sie denn heute? Wie würden Sie die Gesellschaft, in der Sie heute leben, beschreiben? Ich meine, Sie wohnen ja in Potsdam, die Perle an der Havel. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, fand ich auch interessant, die DDR wurde ja als ein Land beschrieben, was vollkommen pleite war. Ich glaube, Sie hatten am Ende, nach 40 Jahren DDR, hatten Sie 19,9 Milliarden Minus. Potsdam hat heute mehr Schulden, also nur Potsdam.
Sagen wir mal so, Potsdam und zwei Landkreise. Wollen wir ehrlich sein?
Ist verschuldeter als die DDR.
Ist heute verschuldeter als die gesamte DDR.
Das können Sie nicht wirtschaften am besten?
Wenn ich die Schulden zusammenrechne, die wir als Stadt, als Kreis, als Land, als Bundesrepublik Deutschland haben, komme ich auf jeden Fall auf diese Summe. Und Schulden hatte die DDR, aber sie war bis zur letzten Sekunde ein, also hatte das höchste Rating. Ja? Sie war ein guter Schuldner. Die Gläubiger waren zufrieden mit ihr. Eigentlich konnte man ihr die Schulden so gesehen gar nicht vorwerfen.
Also durch Strauß.
Strauß hat ja nicht mal Geld gegeben, der hat ja nur gebürgt. Ja? Ich weiß gar nicht, ob die Bürgschaft jemals gezogen wurde.
Nein, möglicherweise. Ist nicht.
Also selbst der Strauß, der Milliardenkredit. Ja? Mhm. Na gut, diese Milliarde nimmt jetzt das Land Brandenburg so ganz nebenbei mal auf. Ja? Also haben Sie sich jetzt entschieden.
Lassen Sie uns gerade dabei bleiben, weil wenn man sich mit Westdeutschen unterhält, ich treffe immer wieder Westdeutsche, da habe ich neulich in einer Bar einen Westdeutschen getroffen, der war bis heute noch nie im Osten, also der ist nur bis zum Brandenburger Tor gekommen, der war noch nie dort und hat einmal gesagt, ja, die sind selber schuld, wir haben denen so viel Geld in den geschoben und da ist nichts draus geworden. Beschreiben Sie mal, Sie tun es in diesem Buch auch, beschreiben Sie mal das Werk der Treuhand. Also von wem war überhaupt die Idee der Treuhand? Was hat die Treuhand dann gemacht? Und wie hoch war anfänglich der Wert, von dem die Treuhand behauptet hat, was DDR wert sei? Und was war es nach 4 Jahren? Beschreiben Sie das mal.
Gut, die DDR-Wirtschaft war was wert. Dann kam der Moment, wo sie veräußert, privatisiert wurde. Da war sie nichts wert. Und in dem Moment, wo es privat war wieder, wurde es wieder was wert. Mhm. Also so ist der Zyklus gelaufen. Und wenn man sich überlegt, ist es ja auch nur natürlich. Ja? Also ich sehe da irgendwo auf dem Markt einen Stand. Und ich weiß, der muss verkaufen. Der muss alles verkaufen und der hat nur noch bis 18 Uhr Zeit. So. Und der kann nichts mitnehmen und alles ist weg und bis 18 Uhr gilt. Na, was werde ich machen, wenn ich Interesse habe? Ich werde mich mit meinen Freunden absprechen, ja, und geduldig sein. Und 5 Minuten vor 18 Uhr werde ich das auf Ramsch kriegen. Und so ist es letztlich passiert.
Mhm. Ich möchte gerne mit Ihnen hier etwas mehr in die Materie gehen. Die Treuhand war eine Idee von DDR-Bürgern. Es ging darum, einen Begriff mit einem Rechtssystem zu verbinden, wo es Schwierigkeiten, nämlich die volkseigene Betriebe, das gab es ja bei uns nicht. Also was ist das? Es gehörte nicht dem Staat, es gehörte dem Volk. Also eigentlich alles, was da in der Gegend herumstand von VOB-Betrieben und so weiter, da hätte man theoretisch denken können, das sind Anteilseigner wie Aktienscheine an die Bevölkerung. Man muss nur das bewerten und muss diese Scheine an die Bevölkerung ausgeben. So wurde die Treuhand gegründet. Dann wurde die Treuhand aber von Wessis übernommen und hat dann gesagt, ja, also erst ist sie 660 Milliarden wert und nach 4 Jahren waren es minus 272 Milliarden. Also ist das alles gar nichts wert. So ist das gesamte Vermögen, 40 Jahre Arbeit, einfach durchgereicht worden an private Wessis. Ich glaube, 80% sind an Westbetriebe gegangen, 10% ans Ausland und der Rest, weiß ich nicht, wo der ist. Man hat doch den DDR-Bürger und seine gesamte Arbeit und vor allem dieses volkseigene Vermögen, man hat sie doch über den Tisch gezogen. Man hat sie regelrecht verarscht, muss man das sagen.
Ich weiß nicht, ob man so sagen kann. Also gegründet wurde die Treuhand tatsächlich zum Schutz, für den Schutz des Volkseigentums. Das war wirklich ihre Gründungsintention und sie entwickelte sich danach zu einer Gesellschaft, die das Volkseigentum im Grunde beendete. Ich frage mich heute noch, ich will auch fair sein, ja, auch mit der anderen Seite will man auch fair sein und frage mich, ob im Ernst etwas anderes überhaupt möglich war. Auch die Frage müssen wir uns stellen. Etwas verdächtig ist mir, dass tatsächlich der gesamte Prozess der Treuhandübergabe oder der Vermögensübergabe, also das war der größte Beutezug der deutschen Geschichte. Also noch nie ist in so kurzer Zeit so viel Eigentum in eine Richtung gewandert. Ne? Mhm. Ob eine Alternative dazu möglich war, aber verdächtig erscheint mir die Straffreistellung von vornherein. Also ich habe es mal gehört, ja, durch Herrn Weigel, dass eigenartigerweise, selbst wenn bundesdeutsches Recht dabei verletzt worden wäre, hätte es für die Täter keine Strafverfolgung gegeben. Das ist merkwürdig.
Mhm. Man hat ja die D-Mark über Nacht eingeführt. Damit wurden die DDR-Betriebe nicht mehr rentabel, weil sie haben ja in die Länder der UdSSR, nicht der ehemaligen UdSSR, sondern der UdSSR exportiert und waren da sehr gut. Ich glaube, die DDR war im gesamten Ranking auf Platz 16 der Weltrangliste. Mit der Einführung der D-Mark wurden die Produkte um 400% erhöht. Das heißt, diejenigen haben gesagt, neulich habe ich noch 100 Euro für die Waschmaschine bezahlt, jetzt willst du dafür 400 Euro, das zahle ich nicht mehr. Das heißt, der ganze gesamte Export brach weg. Warum wurde in der DDR die D-Mark so schnell eingeführt? Denn als die D-Mark in Deutschland also eingeführt wurde, hat man das ja über 10 Jahre lang gemacht, damals unter Adenauer. Die D-Mark war nicht öffentlich zu handeln und es gab auch diese Handelsschranken, also Zölle, um diese D-Mark zu schützen. Warum hat man aus diesen leeren Aufschwung, nenne ich das mal, warum hat man das nicht in der DDR genauso gemacht?
Vielleicht besaß niemand da die Fantasie, ja, sich vorzustellen, dass ein solcher Prozess tatsächlich auch noch...
Bitte, Entschuldigung, es gab jede Menge Wirtschaftsfachleute, die in dieser Zeit gesagt haben, seid ihr bescheuert? Ihr macht das Land sofort kaputt, wenn ihr umstellt auf eine Westwährung. Ja. Ihr werdet das Zeugs nicht mehr verkaufen, was ihr produziert. Ihr werdet Armut herstellen. Ja. Ihr werdet die Betriebe kaputt machen. Es gibt jede Menge, und zwar sowohl aus Ost als auch West, Wirtschaftsfachleute, die gesagt haben, das geht nicht, um Gottes Willen.
Und dann gab es die, Herr Gellermann, die gesagt haben, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Also diesen Vorgang noch sozusagen zu verlängern in eine auch ungewisse Zukunft hinein. Denn wahr ist natürlich, Sie haben es ja angesprochen, über Nacht verlor die DDR-Wirtschaft 80% ihrer ausländischen Abnehmer.
Mhm. Ja, kam die Massenarbeitslosigkeit.
Das stelle man sich für unser Land heute vor. Ja? Ja. Also Deutschland verliert über Nacht 80% der Möglichkeit zu exportieren. Das hätte ungefähr eine solche Implosion zur Folge, wie die DDR.
Also diese Roscoe schreiben, sie hätte ja kein Staatssystem überlebt. 2 Millionen Menschen haben unter der DDR-Regierung das Land verlassen und als der Kapitalismus dann kam, haben wieder 2 Millionen Menschen das Land verlassen. Also so viel anders war das nicht. Ich möchte auf ein entscheidendes Datum kommen, der 9. November 1980. Frau Thalheim, Sie waren damals gar nicht in der DDR, sondern Sie saßen in Wien und in einem Studio und haben dort eine Platte wohl produziert oder einen Musiktrack aufgenommen. Wie erfahren Sie davon? Sie sind ja da mit den Kopfhörern drauf, hören Sie die Band an. Schau mal, da in deiner Heimat, da passiert was.
Nee, wir waren auf Tournee, also in den entscheidenden, nach dem 4. Oktober, den wir noch, meine Musiker und ich noch mitgemacht haben auf dem Alexanderplatz, hatten wir eine Tournee in Westdeutschland und die Künstleragentur der DDR war ja auch ein bisschen locker mit Pässen im Westen. In dieser Zeit war ja eigentlich schon, waren alle Messen gesungen. Und in Stuttgart spielten wir und am nächsten Tag hatten wir frei, am 9. November. Und unser Manager sagte, du, da kam jetzt gerade eine Anfrage von Club 2, glaube ich, hieß die Talkshow. In Wien willst du da mitmachen? Und die Talkshow heißt, wenn die Mauer fällt, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich flog also nach Wien und der Übergag war, man ließ mich nicht rein in Österreich, weil ich einen blauen Pass hatte, in dem ein Stempel war für eine Ausreise in die Bundesrepublik, aber keine Einreise nach Österreich. Und so wurde mir ein kleines Kabüffchen zugewiesen auf dem Flughafen, ohne Fenster und mit verschlossener Tür, wo ich gewartet habe, bis dieses ORF, glaube ich heißt das, Fernsehen, über irgendwelche Kanäle meine Einreise gestattete. Also es war so, wie es in der DDR oft war und immer beschrieben wurde. Und ich hatte so einen Hals und bin in diese Sendung gegangen. Und da waren ungefähr 7 Leute, unter anderem auch der ein Journalist, der Vertreter der, wie hieß unsere Pressegesellschaft im Osten?
ADN.
Vom ADN. Das muss der Westdeutsche sagen.
Hilft ja nichts. Weiß immer alles besser, der Wessi.
Ja, der Wessi bis heute. Mal. Bis heute. Ja. Hellermann müssten sie heißen.
Auch nicht schlecht.
Also es war kafkaesk. Ich wurde zum Schluss gefragt, glauben Sie denn, dass die Mauer aufgeht? Und einfach, ich habe eins und eins in der Welt zusammengezählt. Ich habe gesagt, die geht nicht auf. Erstens, 2 unterschiedliche politische Systeme. Zweitens, komplett unterschiedliche Währungen. Grundsätzliche Unterschiede zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Warum soll die Mauer fallen? Das ist unmöglich. Es wird nicht passieren. Und dann war es um eins und dann wurde ein riesiger Fernseher in das Studio, was so groß war wie hier, reingeschoben. Und dann saßen die 6 Probanden und starrten und die Mauer war auf. Und warum hat die Regie oben, die ja alle Bilder aus Österreich gesehen hat auf den Monitoren, nicht ihrem Moderator, einem Schweizer Journalisten, ins Ohr gesagt, du ey, die Mauer ist auf. Weil es vorher einen riesigen Streit gab und der Regisseur und der Moderator der Sendung standen auf Kriegsfuß und er hat sein Mehrwissen sozusagen ausgenutzt und hat den in die Irre laufen lassen.
Frau Thalheim, weil Sie von Kriegsfuß sprechen, Sie waren, ich zitiere Sie mal ein sehr naiver Fan der DDR, Sie waren Pionier, Sie waren bei der FDJ und dann haben Sie aber auch erfahren, dass wenn Sie eine eigene Meinung entwickeln, zum Beispiel zu Beschlüssen, ob DDR-Musiker im Westen auftreten dürfen, als Sie das gesagt haben, sehen Sie eigentlich doof, wenn man das eben nicht darf. Da wurden Sie aus der SED ausgeladen, glaube ich, 80, hatten dann 3 Jahre lang, gab es keine Staatsaufträge. Wann ist diese Naivität von Ihnen abgefallen, dass Sie gemerkt haben, okay, ich war vielleicht bisher konform, wenn ich das nicht bekomme, dann bekomme auch ich als Vorzeigekünstlerin, die waren Sie schon, dann bekomme auch ich Schwierigkeiten?
So habe ich nicht getickt. Also ich habe mich für diese Aktion, es gab ja einen Grund, weshalb ich aus der Partei, aus der SED, was mir heute positiv angerechnet wird, das Einzige in meiner Biografie, ausgeschlossen wurde. Es war ja keine Kleinigkeit, durch eine Pressemitteilung von mir in den Westen wurde sozusagen eine Situation öffentlich, die sonst nicht öffentlich geworden wäre. Kurt Hager, Mitglied des Zentralkomitees der SED, hat während einer Abwesenheit von Honecker den Satz geprägt, wir wollen die kulturlose Gesellschaft der Bundesbürger nicht weiter mit unseren Künstlern aufwerten. Und hat ein Reiseverbot für alle. Sinfonieorchester, Solisten, Tänzer, klassische Sänger, für alle, für Schriftsteller erwirkt, sozusagen Cut, jetzt sofort. Die Künstleragentur der DDR hatte aber mit, weiß ich nicht, 200 Verträge mit großen Orchestern und großen Ensembles und Solisten und so weiter. Und ich fand diese Art unerträglich und habe das, wie gesagt, über Freunde im Westen öffentlich gemacht. Das Ergebnis war, der Partei rausschmiss. Damit konnte ich leben und ich fühlte mich auch in gewisser Weise schuldig.
Mhm. Als ich Wieso?
Also wir hatten auch eine Tournee, meine Musiker und ich, und die war gecancelt. Und ich hatte so einen Hals und wusste nicht, was ich machen sollte und rannte wie im Käfig in meiner Wohnung hin und her. Und auf einmal hielt ein riesiger schwarzer Tschaika und fuhr mich ins ZK zu Kurz Hager und der zeigte mir auf einem langen Tisch die Presse. Unglaublich. 100 Zeitungen und immer auf der ersten Seite. Und stellte sich hin und sagte, und das bei deinen Eltern. Und ich habe mich geschämt. Mhm. Heute lache ich drüber, aber ich habe mich geschämt. Mhm. Diese Reaktion wollte ich nicht.
Frau Thalheim, Sie haben sich immer als eine politische Liedermacherin verstanden. Also ich, wie gesagt, ich glaube, das, was Sie machen, der französische Begriff Chanson trifft das eher. Aber Sie haben ja anders angefangen. Sie waren ja, glaube ich, als 16 waren Sie Stenotypistin. Wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, ich tausche die Schreibmaschine und spiele lieber Musikinstrumente?
Nein, zwischenzeitlich gab es ja auch noch ein paar Ausbildungspunkte. Nein, ich war einfach eine absolute Versagerin. Einzelkind, beide Eltern Funktionäre, haben die DDR aufgebaut. Ich war Schlüsselkind. Ich war die Versagerin an sich in allem. Und wenn mir nicht die Musik zugefallen wäre, ich durfte ja dann auch später an die Musikhochschule ans Eisei gehen, wäre ich wahrscheinlich in der Gosse gelandet. Mhm. Das war meine Rettung.
Sie wurden zur Vorzeigekünstlerin, Sie haben zahlreiche Preise kassiert. Das war ja, da wurde ein Künstler ja genauso benutzt, wie Athleten benutzt werden von allen Seiten. Hier, das sind unsere Besten.
Ja, nun darf man nicht vergessen, also Chanson ist eine Nischenkunst. Mhm. Also so... Ich denke, dass mich heute viele Leute, egal ob Ost, ob West, nicht mehr kennen. Interessant ist aber, die permanenten Gastspiele im Westen hörten mit dem Fall der Mauer sofort auf. Wir hatten einen Exotenbonus, nicht weil unsere Lieder besonders gut waren, sondern weil wir wieder zurückgingen in den Osten. Was sind die Spielen hier? Und dann fahren die morgen aus Köln wieder zurück. Warum eigentlich? Ihr könnt ja jetzt hierbleiben. Nein, wir wollten nicht hierbleiben. Und nicht nur ich, sondern meine Kollegen auch nicht. Wir wollten die Bundesrepublik nicht gegen die DDR eintauschen. Wir wollten da leben, wo man sich auskennt. Mhm. Wo wir uns auskennen, wo wir sozialisiert wurden. Als das wegfiel, war unsere Kunst auch nicht mehr von Interesse. Ich habe ganz oft in Köln gespielt. Seit 1989 habe ich aus Köln nie wieder eine Einladung erhalten.
Mhm. Herr Kraus, können Sie mal beschreiben, wie fühlt sich das an, wenn man heute in die DDR fährt und feststellt, dass das, womit man groß geworden ist, das, was eine Heimat ausmacht, Firmen, Läden, Gerüche, dass das alles nicht mehr da ist?
Ja, das ist mir nicht wichtig. Und wenn, also Gerüche und Läden und so weiter, ich glaube auch, wenn ein fast 60-jähriger Mensch in der Bundesrepublik in die Städte seiner Kindheit fährt, dann wird er auch nicht mehr viel entdecken, möglicherweise zumindest die Tante-Emma-Läden jedenfalls nicht. Aber die Grenzwanderung, da hätte ich was beizusteuern, und zwar zwischen Potsdam und Berlin. Ja, ist ja die berühmte Glienicker Brücke. Und dort steht seit 28 Jahren eine Skulptur, die Nike 89, die Siegesgöttin 89. Ja. Und ich beschreibe sie mal. Die Haut dieser Siegesgöttin ist zusammengeknülltes Bonbonpapier, ja, also Flitter. Ja. Diese Siegesgöttin hat keinen Kopf, die hat auch keine richtigen Arme, also nur Stümpfe, ja, aber ein ungeheures Geschlechtsteil. Und auch das Gegenstück dieses Teils ist, sagen wir mal, ziemlich ausgearbeitet. Ja. Das ist die Siegesgöttin 89, wie sie an dieser berühmten Brücke steht. Und ich wundere mich da so in zweierlei Hinsicht. Also erstmal sage ich, Künstler Wieland Förster, mutiger Mann, guter Mann, ja, was er da erfasst hat. Und dann, das wird ja auch heute Abend wieder so sein, das ist ein Sit-In da auch wieder an der Brücke. Und sie werden es wieder umtanzen, aber es ist ein goldenes Kalb. Ja, es ist eigenartig, eine eigenartige Beschreibung, die jetzt jedenfalls nicht die offizielle Sicht auf die Wende wiedergibt, ja, die sich in dieser Skulptur, die überhaupt nicht missverständlich ist. Ja, also, dass man sagen könnte, ich kann das so und so sehen, kann man in dem Fall eben nicht. Mhm.
Können Sie mir erklären, warum, wenn über die DDR gesprochen wird in unseren Medien, immer diese Häme dabei ist, immer dieser Sport und warum immer dieses Wort Unrechtsstaat benutzt wird? Wir sprechen ja nicht gegenüber Südafrika von einem Unrechtsstaat oder Chile oder Polen. Keine Unrechtsstaaten, aber die DDR war ein Unrechtsstaat.
Ja. Na, wir sind zu dicht. aneinander, ne? Als dass wir sozusagen großzügig sein könnten nach meinem Dafürhalten. Also was man weiß, ist, dass die DDR kein Rechtsstaat im Sinne des deutschen Grundgesetzes war. Das waren übrigens zu ihren Lebzeiten 80-90% aller Staaten auf der Welt nicht. Ja? Wenn die jetzt alle Unrechtsstaaten waren, dann war die DDR auch einer. Dann war im Übrigen die gesamte Weltgeschichte besteht dann quasi nur aus Unrechtsstaaten und das wäre doch eine völlig sinnlose Debatte. Ja? Also es ist kein Rechtsstaat gewesen im Sinne des deutschen Grundgesetzes, aber natürlich galt ein Recht in diesem Staat.
In weiten Teilen ist diese Bundesrepublik, in der wir alle leben, schon lange kein Rechtsstaat mehr nach den Maßstaben des Grundgesetzes. Dieses Grundgesetz wird ständig verletzt, am liebsten natürlich mit Auslandseinsätzen ohne Ende, die keine Deckung in unserem Gesetz haben. Also wenn ich aktuell in einem Unrechtsstaat lebe, dann in diesem hier.
Herr Gellermann, Sie spielen auch darauf an, dass die DDR sich immer an das UN-Recht gehalten hat. Das macht die BRD ja nur in Ausnahmefällen. Also ab und zu muss man einfach mal helfen. Man nennt es dann nämlich Krieg. Das darf man auf gar keinen Fall Krieg nennen, was wir in Afghanistan treiben, was wir in Jugoslawien getan haben. Aber wir sind eben dabei. Und das ist, glaube ich, ein ziemliches Dilemma, was uns auf die Füße fällt. Ich möchte nochmal zur Ausgangslage kommen. Man muss die DDR oder man sollte die DDR versuchen zu verstehen, wie sie 49 losging. Die ersten 10 Jahre hatte ja die DDR dieselbe Flagge wie die BRD, bis Moskau gesagt hat, hör zu, man kann euch gar nicht unterscheiden. Schwarz-Rot-Gold seid ihr. Und dann kam eben das Logo dazu. Ich glaube, der Zirkel, der Hammer und die Ehren, die dazu gekommen. Vorher hatten sie dieselbe, weil es, glaube ich, gar nicht klar war, welcher Staat überleben würde. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, aber so war das. Aber, und das finde ich sehr interessant, das schreiben auch Sie, Herr Kraus, in Ihrem Buch, 80% derer, die im NS-Staat Funktion hatten, wurden in der DDR entlassen. 80% derer, die im NS-Staat Funktion hatten, wurden in der BRD, kamen direkt in Lohn und Brot. Ich sage nur Gehlen, den Geheimdienst. Globke hat die Reichsrassegesetze mitgeschrieben, war die rechte Hand von Adenauer. Und warum bringen wir heute in der Diskussion immer mehr die DDR in die Nähe der NS-Diktatur? Dabei kann man sagen, wir haben die Leute eigentlich durchgängig weiterbeschichtet. Herr Abs, der Auschwitz mitfinanziert hat, Chef der Deutschen Bank, ist bis heute Ehrenbürger Frankfurts. Erklären Sie mir das, warum ausgerechnet wir der ehemaligen, der DDR vorwerfen, naja, ihr wart ja eigentlich, da ist aus der NS-Zeit direkt in die DDR, ist ja nahtlos übergegangen.
Also das erklärt sich aus dem Interesse sozusagen, die DDR, die immer noch sozusagen als drohendes Mahnmal irgendwo rumliegt, als möglichen Konkurrenten auszuschalten. Die Idee der DDR auszuschalten, dass bloß ja nicht einer auf die Idee kommt, sondern, sag mal, müssen wir denn wirklich nur ein Profitsystem haben? Müssen wir denn wirklich nur ein System haben, in dem der Gewinn zählt und der Einzelne nichts mehr? Die Person sozusagen zurücktritt hinter der großen Profitmaschine. Diese Gefahr existiert, wenn auch in den letzten Jahren immer schwächer, muss ich mit Sorge sehen. Aber es gibt es. Und deshalb muss man die DDR unbedingt weiter, soweit man kann, in den Boden treten. Daher übrigens hat die DDR aus ihrer Grundhaltung, aus ihrer Gründungshaltung, hat sie auch mal einen Bonus. Gegründet wurde sie von Leuten, die im Exil waren, die Nazis rausgeschmissen haben, die dem Tod, dein Vater zum Beispiel, ja, so die dem Tod von der Schippe gesprungen sind, aus den KZs kamen. Die Gründer der DDR waren Leute, die gegen die Nazis waren. Und liebe Eltern, da verlange ich doch auch von diesem sonderbaren Land, in dem ich jetzt bin, ein bisschen Respekt und Anerkennung.
Herr Gellermann, die Frage geht an Sie alle. Lassen Sie uns mal die Situation sehen. Wir haben ja in Deutschland nach der Gründung der BRD einen Aufschwung erfahren, den Marshallplan erfahren und unser Partner waren die Vereinigten Staaten, die ja durch den Krieg nicht zerrüttet waren. In der DDR war es ein bisschen anders. Die hatten als Partner die UdSSR, die mit 27 Millionen Toten und dem größten Schaden durch die Nazis gar nicht helfen konnten. Warum wird das übersehen? Die hatten nie dieselben Chancen, sodass man sich die Frage stellen muss, dafür habt ihr eigentlich ganz gute Kurve bekommen, 40 Jahre lang. Ihr wart ja, die Produkte von euch waren ja auch made in Germany, die waren ja in der ganzen Welt sehr beliebt. Warum wird das nie gesehen? Die hatten nie dieselben Startbedingungen. Die haben auch nicht vom Koreakrieg profitiert, wie Deutschland profitiert hat. Die deutsche Rüstungsindustrie wurde ja direkt aufgebaut. Warum wird das nie gesehen, dass das unfair war, wie sie begann?
Ja, aber da müssten genau das, was Sie gerade sagen, wer denn wovon profitiert hat, wer denn von welchem Krieg auch profitiert hat, das müsste dazu gesagt werden. Und Herr Jepsen, nicht übernehmen, aber das ist natürlich freundlich gemeint. Aber das wird in diesem Land, solange wir nicht eine noch bessere Sendung machen als bisher, wird es das nicht geben. In diesem Land darf nicht darüber geredet werden, dass es eine Alternative geben könnte. Ob sie gibt, werden wir sehen, hängt von Ihnen ab, hängt von uns allen ab. Aber eine ernstzunehmende Alternative zum Profitsystem, in dem wir leben, zur Rüstungsindustrie, mit der wir leben. Die will keiner offiziell haben.
Mhm. Frau Thalheim, Sie haben in einem Interview gesagt, der Sozialismus, wie Sie ihn sich gedacht haben, in der DDR, der hat ja nie stattgefunden, das war irgendeine andere Übung. Und die Regierung ist letztendlich daran gescheitert, das Land ist daran gescheitert, dass es eine zu große Diskrepanz gab zwischen der politischen Elite und der Bevölkerung. Dieser Satz trifft doch auch auf Deutschland zu.
Auf das heutige.
Ja.
Ja, na klar. Aber wir sind angetreten mit einem anderen Impetus. Ja? Bei uns, die Gesellschaft hatte einen anderen Stellenwert. Dass in der Bundesrepublik, wo ich feststelle, dass sich raushalten und das Profitieren von seinen eigenen Möglichkeiten, es ist ein Paradoxon, das ist eine Mangelgesellschaft, die nicht artikulierbaren und oder mit Geld gegenzurechnenden Dinge sozusagen befördert. Und das habe ich eigentlich fast in allen Ostblockstaaten erlebt.
Na, vielleicht kann man sagen, Not macht erfinderisch. Die Menschen halten einfach mehr zusammen, weil man auch tauschen muss. Man wird ja zwangsläufig gezwungen, ja, in Kontakt zu gehen. Heute gibt es auch eine Mauer. Das ist so ein großer Flachbildschirm. Da sitzt jeder allein in seinem Zimmer und muss sehen, wie er zurechtkommt. Ich möchte auf einen Punkt kommen, weil ja der Spruch damals von Helmut Kohl, vielleicht vielen wird es besser gehen, nur wenigen schlechter. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, blühende Landschaften. Was bekommt, also bei Ihnen habe ich die Zahl gefunden, wo ich dachte, okay, Herr Kraus, ein Bürger, der 40 Jahre lang in der DDR gearbeitet hat, bekommt heute vom Staat so viel Rente wie sein Sozialhilfeempfänger. Ich glaube, im Durchschnitt sind es 850 Euro. Wenn man da die Miete und so ab von zieht, hat ein Bürger nach 40 Jahren Arbeit 130 Euro im Monat. Eine merkwürdige Form, sage ich mal, der Reisefreiheit. Da kann er nicht viel mitmachen. Warum wird nicht gesehen, dass das auch dazu führt, dass viele Menschen im Osten heute verbittert sind und möglicherweise eine Partei wählen, wo man sagt, also die hätten lieber eine andere gehabt?
Also unser Land lebt schon von Ungleichheit und das hält ja letztlich auch die Menschen in Schach. Ja, wenn es also Schichten gibt, denen es besser geht als mir, dann immerhin zum Glück ja auch welche, denen es schlechter geht als mir. Das ist sozusagen so eine Grundhaltung und die ist auch ziemlich deutsch, glaube ich. Ja. Aber was zur Unzufriedenheit beiträgt, ist nach meinem Dafürhalten schon eine Enttäuschung mit der heutigen Politik. Ja, also wenn man so die Dinge sieht, BER oder auch Betonkrebs auf diesen Autobahnen, das sind ja alles Planungsfehler oder eben strategische Dinge, die daneben gegangen sind. Ja, wir haben eine Situation, dass die sozialen Abstände inzwischen asoziale Abstände sind. Und all das müsste die Stabilität unseres Landes gar nicht so sehr beeinträchtigen. Aber neuerdings geraten ja auch Schichten unter Druck, für die das harte Brot möglicherweise gar nicht gebacken war. Oder zumindest haben sie es geglaubt. Ne? Also im Zusammenhang mit dieser Draghi-Politik, mit dieser Euro-Rettung, gibt es keine Zinsen mehr. Mhm. Und also gibt es auch für Menschen, deren Altersversorgung auf dem Privatrenten Markt sozusagen.
Auf Zinsen angewiesen sind?
Die angewiesen sind, die, sagen wir mal, bekommen, ich will nicht sagen keine Rente, aber die müssen erhebliche Abstriche machen an den eigentlichen Erwartungen. Also eigentlich sind die schon diejenigen, welche hier diese Entwicklung, diese Rettung bezahlen. Und das sind Ärzte, Anwälte, Handwerksmeister. Mhm. Und da meine ich schon, wenn diese Schichten unter Druck geraten, wird nochmal neu nachgedacht in diesem Land, bin ich sicher.
Herr Kraus, der Zustand des Landes lässt sich auch relativ einfach daran ablesen, wie viele Kinder dort zur Welt kommen. Hat es einen Geburtenschwund in den neuen Ländern gegeben, seit wir wieder vereinigt sind?
Na, das hat einen Geburtenstreik ohne Ende gegeben. Also in den 20 Jahren nach der Wende sind in Ostdeutschland 2 Millionen Kinder weniger geboren als in den 20 Jahren davor, also in den Honecker-Jahren. Ja? Könnte man jetzt fragen, gegen wen das spricht? Gegen Honecker vielleicht nicht. Und diese Situation kam ja auch deswegen zustande, weil eine ganze Generation, und zwar eine junge, abgewandert ist. Was bedeutete, dass der jüngste Landesteil Deutschlands, und das war Ostdeutschland 1990, der jüngste Landesteil über Nacht zum ältesten geworden ist. Und jetzt, das wird auch interessant in den nächsten Jahren, wir stehen an einer Schwelle. Ja? Also noch halten ja die sogenannten Babyboomer die Sache aufrecht, aber die sind jetzt so alt wie ich. Ja. Und gehen also in den nächsten Jahren in Rente.
Das heißt, die nächste Generation müsste 5 bis 7 Kinder bekommen, um das abzufedern.
Jede Frau, um den Abschwung auch nur zu stoppen, ja, also geschweige denn umzudrehen. Die 20% Rentner, die heute in Ostdeutschland gegeben sind, werden sich in 15 Jahren zu 40% entwickeln. Wir haben einen Finanzminister in Brandenburg, der mit Blick auf diese Entwicklung sagte, die Kämmerer täten ihm jetzt schon leid. Ja? Er sagte übrigens nicht, der Durchschnittsrentner mit 850 Euro tut ihm leid. Nein, die Kämmerer. Aber er sagte es auch mit Grund. Denn Rentner, die den Durchschnitt der Rente beziehen, sind keine Kunden, also für die Steuerbehörde sowieso nicht, aber eben auch nicht für den örtlichen Mittelstand, für diejenigen, die eigentlich das Geld der Anwohner verdienen wollen. Ne? Das wird prekär.
Mhm. Frau Thalheim, was ist von der DDR politisch geblieben?
Ein paar Politiker in den Parlamenten Deutschlands, die man hört, hört.
Die Linke?
Naja, pauschal würde ich es nicht sagen. Es gibt auch bei den Grünen und es gibt auch bei der im Niedergang befindlichen SPD Leute, die kluge Sätze von sich geben. Aber es ist ein Phänomen, warum so viel Blödheit in diesen Parlamenten so eine Chance hat in diesem Deutschland. Mir ist das unverständlich. Und im Übrigen, ja, bei dem Attentat in Christchurch, hat die Präsidentin von Neuseeland etwas sehr Kluges gemacht und ich wünschte mir, dass jemand in dieser Republik auf eine ähnliche Idee kommt. Die hat untersagt, und das wurde sogar eingehalten, dass der Attentäter gezeigt und mit Namen genannt wird, egal in welcher Situation. In den Medien war der nicht existent. Und also als Name und als Kopf, also selbst bei der Verhaftung hat man die beiden Polizisten, die ihn dingfest gemacht haben, gesehen, gesichtsmäßig, aber er wurde unkenntlich gemacht. Mhm. Mir ist schleierhaft, warum diese Medien rund um die Uhr Sendungszeiten zur Verfügung stellen für diese Vertreter eines Parlaments, für die wir oder sie, ich ja nicht mehr, die Steuern mit verdienen, von denen sie bezahlt werden im Parlament, warum so viel Blödheit in diesem Bundestag überhaupt möglich ist, ist mir absolut schleierhaft.
Frau Thalheim, waren die Politiker in der DDR klüger?
Nee, ich habe es ja vorhin versucht anzudeuten. In der DDR war es so, dass man, wenn man sich Gehör verschaffen wollte, klüger sein musste als die Politiker. Sie waren emotional klüger, aber nicht intellektuell. Mhm. Wir hatten eine Elite, also die Politiker im ZK zum Beispiel, waren zum größten Teil, hatten einen starken Bildungsmangel. Die waren von 33 bis 45 in der Emigration. Und da studiert man schlecht in der Emigration. Das klappt immer nicht so.
Aber wir haben auch in Deutschland einen Bildungsmangel. Ich glaube, die Figur dazu heißt, glaube ich, Heiko Maas. Aber man
kann es weiter. Eindeutig. Ja.
Herr Gellermann, eine Frage an Sie. Sie sind ja, ich würde Sie als jemand bezeichnen, der ein Fan der ehemaligen DDR war. Warum sind Sie nicht rübergegangen?
Na, ich bin Westler, komme aus dem Westen, das ist meine Heimat. Man wechselt seine Heimat nicht mal eben schnell auf Verdacht.
Aber das haben ja Leute getan.
Ich weiß, es gab einige wenige, die das gemacht
haben.
Kam
für Sie die Frage? Kam für Sie die Frage?
Nein. Ich komme aus Düsseldorf, ich mag die Stadt bis heute, obwohl ich schon lange in Berlin lebe.
Sie werden noch nicht nach Köln gezogen?
Um Gottes Willen, nein, nie im Leben. Also, lange Rede,
Entschuldigen Sie, Herr Mann, es gab 50.000 Übersiedler.
Ja, ich weiß.
Dummerweise hat die DDR, ihre dümmsten Parolen sind immer die wirkungsvollsten. Ne? Und es hieß irgendwann mal, jeder gute Deutsche lebt in der DDR. Und das hat 50.000 veranlasst, tatsächlich umzuziehen. Übrigens wenige Tage nach dem 17. Juni einen Sänger, der Wolf Biermann heißt.
Mhm. Ja.
Ah ja.
Gut, danke für diese kleine Spitze. Herr Gellermann, Sie sind nicht rübergegangen.
Ich bin nicht rübergegangen, weil, wie gesagt, ich hing an meinem Teil des alten Deutschlands. Ich hing in der Stadt, hatte da auch Job. Also ich konnte gar nicht, war gar nicht auf die Idee gekommen, rüberzugehen.
Aber Sie sympathisierten ja mit dem Kommunismus.
Die DDR war eine Alternative. Und ich bin immer für ernstzunehmende Alternativen. Und sie wurde auch sehr lange sehr ernst genommen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sich sozusagen selber verabschiedete mit dem Segen der Sowjetunion. Mhm. Ja, so. Aber bis dahin war sie eine Alternative. Und sie war auch ein Stückchen einer Drohgebärde. Es geht auch anders, hieß das für die Herrschenden in unserem Land. Es geht auch anders. Guck dich mal um. Ja. Das fand ich immer angenehm an ihr.
Wie fanden Sie den Umgang des Westens mit ehemaligen Spitzen der DDR? Also von Honecker, der ja und in den Nazis im selben Gefängnis saß wie später im kapitalistischen Regime, nenne ich das mal. Wie fanden Sie das? War das noch geschmackvoll?
Das Wort geschmackvoll darf einem da eigentlich nicht mal einfallen. Das war sozusagen im Rahmen des in den Boden stampfens. Das fing ja damit an, dass eben auch beliebte Sportler oder andere, auch Entertainer der DDR, plötzlich im Stasi-Verdacht standen, ohne dass jemals bewiesen worden ist. Plötzlich war alles, was aus der DDR kam, notwendigerweise, behaupte ich, ganz schlecht, ganz grässlich, weil es lauerte eine Idee zumindest von der Selbstbestimmung der kleinen Leute in der DDR. Die lauerte da. Das wussten die und wissen die Herrschenden über uns bis heute. Dass die Idee verführen könnte, zu sagen, ach nee, jetzt denke ich doch mal selbst. Jetzt mache ich mal meinen Laden selbst. Ich warte nicht, bis Frau Merkel mir erlaubt, irgendwas zu tun oder zu machen. Ich könnte auch selbst. So, und dieses Ich könnte auch selbst steckte in der DDR drin. Nicht immer so sehr sichtbar, muss ich zugeben, aber es steckte drin. Und deshalb musste bis heute eigentlich jede Lebensäußerung der inzwischen verblichenen DDR, darf ich verblichen sagen, es ist schon verblichenen DDR, musste sozusagen in den Boden gestampft werden und negativ gezeigt werden.
Also wenn ich das richtig verstehe, sagen Sie, die DDR wurde auch deswegen in den Boden gestampft, weil jede Art von, sage ich mal, Konkurrenz zu einem neoliberalen Konzept muss auch aus dem Gedächtnis, muss praktisch, ja. Das ist ganz schrecklich gewesen. Also Sie haben alles nur schlecht gemacht. Frau Thalbach, was ist in der DDR denn gut gelaufen? Was gab es denn? Also mir fällt spontan ein, wie gesagt, Sie hatten nie einen Soldaten außerhalb der DDR. Die Homosexualität war früher, sage ich mal, erlaubt, obwohl sie nie verboten war, aber sie war eben früher erlaubt. Frauen, die im Beruf waren, gab es, also dass eine Frau eine Berufsausbildung war erlaubt. Kontergan war verboten, ist sehr interessant. Ja. Was ist noch gut gelaufen? Sie sagen, darauf kann die DDR eigentlich stolz sein, das ist hier nicht so bekannt.
1973 zum Beispiel, das Gesetz zur Möglichkeit des Abbruchs einer Schwangerschaft mit 12 CDU-Abgeordnete haben dagegen gestimmt. Das war enorm, wo das ein Land war, was immer zu 99,9% Abstimmungsverhalten provoziert hat. Oder
100.
In der Volkskammer 100. 100, ja. Und das war eine Revolution, kann man sich nicht vorstellen. Als erstes Land im gesamten sozialistischen Block und die Bundesrepublik hat komisch geguckt. Also wenn ich sehe, welche Diskussion es heute im 21. Jahrhundert zu diesem Thema geht, vor allem von Männern übrigens, ja, im Hintergrund, bis auf Frau Storch, aber die ist ja keine Frau, dass das keiner mehr weiß, meine ich jetzt mal. Ja, so. Das war für den Ostblock ein revolutionäres Gesetz. Mhm. Als Beispiel jetzt.
Könnte mhm. Herr Kraus, wir reden heute noch davon, dass es ein Lohndefizit gibt zwischen Ost- und Westdeutschen. Gleiches Geld für gleichen Lohn, das war doch etwas, was in der DDR relativ früh eingeführt wurde. Wann und von wem?
Ich nehme an, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das hat die Sowjetunion, die Besatzungsmacht, schon 46, 47 erlassen. Das galt für die Frauen. Ja,
also nochmal, die Sowjetunion hat damals, also 46 schon erlassen, dass eine Frau, die denselben Job macht wie ein Mann, auch dasselbe Geld bekommen
in
soll.
In ihrer Zone.
Ist ja verrückt.
Der Sozialismus war schrecklich, das kann man daran sehen.
Auf dem Gebiet ihrer Zone, ja. Mhm. Das war durchgesetzt und insgesamt, die Menschen haben nicht gleich verdient, ja, aber die Abstände, die wir heute sozusagen erleben, die waren ja nicht mal vorstellbar.
Mhm. Sie schreiben in Ihrem Buch, wenn die Mauer 61 schon gefallen wäre, dann wären viele dieser Errungenschaften hätten niemals stattgefunden. Ich möchte noch zu etwas kommen, was vielen Leuten auch nicht klar ist. Es gab damals schon von Stalin und auch Khrushchev das Angebot an beide deutsche Staaten, die ja damals noch gar keine beiden deutschen Staaten waren, sondern mehr so Zonen, die noch nicht genau wissen, ob sie erogen sind, sage ich mal. Da gab es das Angebot, ob die denn nicht einfach gar nicht sich teilen sollen, sondern sie sollen ein Land werden, allerdings unter einer Bedingung. Ja. Wann kam dieses Angebot?
Das kam, und da waren die beiden schon Staaten, ja. Das kam 1953, die sogenannte Stalin-Note, und es ist ein interessanter Vorgang, ja. Also das Angebot, wir ziehen uns alle zurück, die Siegermächte ziehen sich zurück binnen eines Jahres, Deutschland wird wieder vereint, wählt nach dem Wahlgesetz der Weimarer Republik und die einzige Bedingung, und das ist nach den 27 Millionen Toten, die Sie erwähnt haben, wahrscheinlich auch eine billige gewesen, die einzige Bedingung, Deutschland wird keinem Bündnis beitreten, was sich gegen die Sowjetunion richtet. Und Wir hätten also einen Status gehabt wie Finnland oder wie Österreich.
Wunderbar.
Gehabt, ja?
Also Herr Kraus, ich muss nochmal nachfragen. Also Chruschtschow hat, also Stalin, Note 53, vorgeschlagen, Deutschland, die BRD und die DDR fusionieren, werden ein Staat, aber sie werden nicht Teil der NATO und sie werden auch nicht Teil des Warschauer Paktes.
Beide hätten so gesehen.
Wie kam es zu so einem schrecklichen Vorschlag aus Moskau?
Moskau wollte vielleicht auch so eine Art Lösung des gesamten Vorgangs, ein einheitliches und sagen wir mal isoliertes, also neutrales Deutschland, wäre ihm an dieser Stelle wichtiger gewesen. Und interessant ist ja der Umgang. Ne? Also der Umgang, dass die Adenauer-Regierung, ich halte das übrigens für ihren möglicherweise größten Fehler, der den Vorschlag nicht einmal geprüft hat. Mhm. Und alle Westmächte, also die Untersuchungen sind gelaufen, ne? Die USA, Frankreich und auch Großbritannien, im Unterschied zu Deutschland, was gesagt hat, das ist doch nicht ernst gemeint, sehr wohl davon ausgingen, dass das ein ganz ernst gemeinter Vorschlag war und dass selbst Adenauer sich nicht sicher sein konnte, ob es ernst gemeint war, dafür gibt es einen Beweis.
Man muss
Den Beweis möchte ich nur kurz nennen. Denn wenn er überzeugt davon gewesen wäre, dass es nicht ernst gemeint gewesen wäre, wäre er darauf eingegangen. Mhm. Dann hätten ja die Russen an irgendeinem Punkt einen Rückzieher machen müssen und stünden blamiert da. Mhm.
Man muss fairerweise sagen, ich habe das recherchiert, dass auch Herr Ulbricht nicht wirklich daran interessiert war, weil er wollte gerne in seinem kleinen Land der Chef am Set bleiben.
Lieber hier der Erste als der Zweite in Rom.
Ja. Herr Gellermann, Sie sind ja Urdeutscher.
Muss man sagen, ja.
Urdeutscher aus dem Westen, Sie beide kommen aus dem Osten, ich komme hier aus dem Nahen Osten. Deswegen habe ich immer einen anderen Blick auch auf Deutschland. Warum tun Deutsche sich das eigentlich bis heute an, dass man sich gegenseitig an die Gurgel geht? Sie sind doch Deutsche.
Sie spielen auf was an, bitte? Wogegen gehen sich Deutsche an die Gurgel?
Es ist ja nicht so, wissen Sie, also wenn man sich die Frage stellt, ich lese das in der letzten Zeit immer wieder, woher kommt dieser Hass? Höre ich dauernd, woher kommt dieser Hass, auf wen auch immer? Woher kommt dieser Hass, dass Ost- und Westdeutsche sich so begegnen, wie sie das tun?
Hass kommt nahezu immer aus Unsicherheit raus. Wir leben in außerordentlich unsicheren Zeiten. Es gibt keine gesicherten Also die alte Bundesrepublik, oder erst recht die alte DDR, mit der Nachsicht, verfügt natürlich über gesicherte Arbeitsverhältnisse. Wenn du da in dem Betrieb, sogar bei Henkel in Düsseldorf oder Krumm in Essen, wenn du in den Betrieb gingst, bliebst du drin bis fast an dein Lebensende. Also Entlassungen waren eine Errungenschaft der Massenentlassung in der späten Bundesrepublik erst, sehr vorsichtig. Also man hatte relativ gesicherte Arbeitsplätze, man hatte eine gesicherte Rente, man hatte ein langes Leben vor sich. Wir leben in so extrem sozial unsicheren Zeiten, dass Unsicherheit gucken lässt, wer könnte mein Gegner sein? Wer ist mein Feind?
Das heißt, man zieht sich in eine Nische zurück und da sehen wir wieder bei Pispers, wenn der Feind bekannt ist, hat der Tag Struktur. Das ist das.
Das ist ein Punkt. Der zweite, nicht unwesentliche, ist, wir leben in einem System, das Konkurrenz zum Prinzip erzogen hat. Also wirst du schon in der Schule darauf trainiert, besser zu sein als der andere. Also der Nachbar ist mein Feind und nicht mein Nachbar und mein Freund, ist im Schulsystem der Bundesrepublik traditionell verinnerlicht und das Profitsystem macht das Stülpes über die gesamte Gesellschaft.
Weil Sie Schulsystem ansprechen, wir haben in der letzten Zeit immer wieder gehört, dass der bundesdeutsche Schüler so schlecht abschneidet nach PISA. In Norwegen waren die Ergebnisse spitzenmäßig, muss man sagen. Die Norweger haben, glaube ich, das DDR-Schulprinzip übernommen.
War Finnland, wenn ich korrigieren darf.
Steckte Putin dahinter?
Ja, natürlich, der hat es selber zu Hause gestrickt, das System.
Aber ich möchte nochmal darauf, was Sie sagen, also dieses Konkurrenzprinzip. Frau Thalheim, war die DDR ein einziger solidarischer Haufen oder gab es da nicht auch das Konkurrenzprinzip, wer der Bessere ist in der Partei, um aufzusteigen? Muss es doch auch gegeben haben.
Ja, klar, es gehört zur menschlichen Existenz dazu, dass er so funktioniert. Mir fällt jetzt nur ein, ich habe mir heute Vormittag mal Gedanken gemacht und über diese Sendung und da fiel mir auf, dass 1961, gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück, Sie gestatten, beim Mauerbau, Chruschtschow in einem Interview gesagt haben soll, lieber 16 Millionen gefangene Deutsche als ein dritter Weltkrieg. Das heißt, ein Leben in der wirklichen Situation statt der simulierten Freiheit der Bundesrepublik. Und da waren aber die Messen schon gesungen. Da war klar, es waren zwei Staaten und so. Und wenn ich heute über diese Zweistaatlichkeit, die ja mein Leben ausgemacht hat, nachdenke, dann muss ich sagen, schon in den Hymnen hat sich das so deutlich Ich wäre nie in der Lage gewesen, ich weiß natürlich, dass das nicht gesungen wurde, aber ich wäre nie in der Lage gewesen, auch nur Deutschland, Deutschland über alles zu denken, während die Melodie läuft. Niemals. Mhm. Aber
die DDR, also diese Melodie lief ja ganz früher und sie lief dann weiter. Ist das für Sie eine Zumutung, wenn Sie heute die Nationalhymne hören, die schon unter den Nazis geblasen wurde?
Aber vom Sound. Aber wie? Und es ist keine Zumutung und das ist geschichtlich, das wissen die meisten, in der Schule wird das nicht gelehrt, Deutschland, einig Vaterland, hatte von Becher, der Text, hatte seine Ursache in dem, was Sie vorhin gesagt haben. Also ich möchte schon lieber, auch wenn das in der DDR ja keine Strophe war, die gesungen wurde wegen der politischen Realität, aber Deutschland, einig Vaterland zu denken, ist mir gemäßer als über alles. Mhm.
Herr Kraus, der Preis der Wiedervereinigung, ist der Preis, dass Deutschland jetzt in allen NATO-Kriegen wieder mitspielen muss?
Ich hoffe nicht, dass da jemand Ja sagt und so. Möglicherweise sind wir Politikern ausgesetzt, die die Historie schon nicht mehr als für sich selbst gültig erachten. Denn dieses Nie-Wieder-Krieg galt nicht nur in der DDR, das galt ja nun eben auch in der alten Bundesrepublik. Nur bedingt.
Nur bedingt. Sagen. Ich meine, wenn man sich Vietnam anguckt, Frankfurt war damals Airbase, wo die Maschinen zwischengelandet sind und dann eben ihren Napalm weiterzufliegen. Koreakrieg, da war der Westen dabei.
Ich habe von irgendeinem Land namens Afghanistan gehört, da sollen sogar deutsche Soldaten sein. Also ich meine, es ist ja Realität längst.
Es ist ja auch so, dass im Indochina-Krieg Frankreichs, ja, bis 1956, 50.000 Deutsche, ja, also insgesamt 300.000 um ihre nationale Freiheit kämpfende Vietnamesen umgebracht haben. Und als das vorbei war und dieser Krieg verloren war, ging das in Algerien weiter. Da waren es nicht mehr Zehntausende Deutsche, sondern nur noch Tausende Deutsche, die den Franzosen dabei geholfen haben, die uns alle wertvolle, wichtige deutsch-französische Freundschaft, als die aufkeimte, wurde sie mit Vietnamesenblut und mit Algerierblut geschmiert.
Mhm. Herr Kraus, lassen Sie uns zum Status quo zurückkehren. 2019, 30 Jahre lang. Sagen Sie Mauerfall oder sagen Sie Maueröffnung?
Ich überlege gerade, was sage ich?
Sie sagen
ich
habe nicht ehemaliger Mauerfall.
Noch nie was gesagt, sage ich nicht. Zumal ich an diesem Tag, also an diesem Abend in der Märkischen Volksstimme, ich habe 2 Jahre lang noch in der DDR als Journalist gearbeitet, hatte ich Seiten 2 Dienst. Und man kann es mir glauben oder nicht, wir wussten nichts. Ja? ADN hat uns nicht beliefert mit irgendwelchen Informationen, sodass wir noch sozusagen in der alten DDR ins Bett gegangen sind und halt in einem neuen Deutschland aufgewacht.
Mhm. Herr Gellermann, wo waren Sie denn am 9. November 89?
Ich war unterwegs als Journalist in der damals existierenden DDR. Habe eben schon gesagt, mit der Opposition geredet. Ich war bei mehreren Demonstrationen der Opposition. Ich war in Leipzig bei der wichtigen Demonstration. Ich war, muss ich dazu erinnern, auch Filmkritiker, war also auf dem wichtigsten Dokumentarfilmfestival der Welt damals in Leipzig, war da unterwegs, hat eine brennende Neugierde. Was passiert jetzt? Was wird mit der DDR? Dass sie nicht so bleiben würde, wie sie war, war mir klar nach dem Besuch der Opposition. Aber was aus ihr nun werden würde, das wusste ich nicht. Also musste ich mit ganz, ganz vielen Leuten reden, mit Funktionären, mit Verkäuferinnen, mit allem Möglichen, um rauszukriegen, was passiert jetzt. Es war mir klar, ich sitze zufällig an einer historischen Nahtstelle. Wie historisch sie werden würde, habe ich nicht geahnt. Mhm.
Die DDR und die BRD haben, während der Kalte Krieg existiert hat, ja auch an einer Grenze gelebt, die man nicht mit einer anderen Grenze vergleichen kann. Sie schreiben ja, das war jetzt nicht Deutsch-Schweiz, sondern das war eine Blockgrenze. Mhm. Ja? Das sind zwei Systeme, die sich mit Atomwaffen begrüßt haben. Und wenn man da einen falschen Fehler gemacht hat, dann konnte es sehr warm werden. Mhm. Ich sage nur Kuba-Krise. Also das darf man nicht vergessen, weil ich sage, ja, was habt ihr da gemacht? Auch das Wort Schießbefehl, was ich immer höre, da stellt mir sich sofort die Frage, ob ein Soldat, der heute in den Vereinigten Staaten in einen Container geht, um von dort dann einer Drohne zu befehlen, Menschen irgendwo umzubringen, ob das nicht auch ein Schießbefehl ist.
Das ist möglicherweise einer. Also wie war es seinerzeit? Der Befehl lautete nach zweimaligen Anrufen und einem Warnschuss den ungesetzlichen Grenzübertritt mit Hilfe der Schusswaffe zu unterbinden. Mhm. So war es. Das kann man schon als Schießbefehl werten.
Mhm. Ich möchte Sie Folgendes fragen, wenn Sie sich das heute anschauen. Dieses Zusammenwachsen, was zusammengehört, das hat ja Willy Brandt mal gesagt. Mhm. Tut sich da Ihrer Meinung etwas oder ist der Zug abgefahren?
Sagen wir mal so. Die historische Existenz der Deutschen ist doch die Spaltung. Ja? Also wenn ich die vergangenen 1000 Jahre Reichsgeschichte mir vor Augen halte, dann waren wir praktisch nicht vereint. Immer schaute doch die eine Reichshälfte mehr
nach Paris.
Nach Paris und London und die andere mehr nach Wien, Moskau und St. Petersburg. So. Und merkwürdig, aber ja, die Zeit nach 1945 hat das in gewisser Weise gedoubelt, ja, diese Situation. Heute ist die westdeutsche Sicht die gesamtdeutsche, das ist sehr wichtig. Sie ist ja die, wenn man so will, die dominierende. Und möglicherweise gilt hier, was jemand mal, Rolf Hochhuth war das, klugerweise von Europa geschrieben hat, die Stabilisierung ist wichtiger als die Einigung.
Wir sprechen in den letzten Jahren immer stärker davon, dass das gesamtdeutsche Deutschland seine Verantwortung übernehmen muss. Da könnte man ja von der DDR, würde ich sagen, übernehmen, dass ein Krieg kommt für uns nicht in Frage. Wir sind nicht Exportweltmeister, aber doch der stärkste ökonomische Partner hier in Europa. Was wünschen Sie sich denn, was verstehen Sie denn unter Verantwortung? Alles machen, was aus Washington kommt oder mehr machen, was aus Moskau kommt oder sagen, nein, wir lernen aus der europäischen und auch der deutschen Geschichte, wir versuchen eben eine eigenständigere Politik zu machen. Also ich meine eingebunden in europäische Politik und die wird vor allem eine Friedenspolitik sein. Ist das, was Sie sich wünschen? Und ist dieser Wunsch möglicherweise total utopisch, weil wir sind halt immer noch im Klammergriff? Die Russen sind weg und die Amerikaner sind noch da.
Ich verstehe. Also nach diesen Erfahrungen bedroht ja gestatten wir es den Amerikanern, Russland mit Atomwaffen zu bedrohen von deutschem Territorium. Ne? Das ist, glaube ich, eine harte Sache. Wer über Verantwortung redet, so redet, der verschleiert ja im Grunde. Der möchte ja gar nicht sagen, was er wirklich vorhat. Und ich glaube auch, dass die deutsche Politik einigermaßen ratlos ist inzwischen. Ja? Also der Freund im Westen kommt abhanden. Die Möglichkeiten vielleicht im Osten anzudocken, sind ziemlich beseitigt. Ja, also Russland würde es nicht mehr glauben. Eine strategische Unabhängigkeit Europas, ja, von möglicherweise beiden Seiten, ist praktisch, also aus meiner Sicht, ausgeschlossen. Ich bin nicht optimistisch. Mhm.
Frau Thalheim, Sie haben sich immer als politische Liedermacherin, Chansonnière, verstanden. Was meinen Sie, wie geht das mit Deutschland weiter, mit diesem wiedervereinigten Deutschland?
Er hat so wunderbar beschrieben. Solange die Situation in Amerika so ist, wie sie jetzt ist, sehe ich relativ schwarz.
Warum?
Naja, was heißt warum? Ich meine,
die sind doch mit sich selbst beschäftigt im Moment, das wäre eine Chance.
Aber jede Entscheidung von diesem wahnwitzigen Menschen, der da sich Präsident nennen darf, tangiert uns doch irgendwie. Also es ist erschreckend, dass es in dieser aufgeklärten Welt möglich ist, dass eine führende Macht in dieser sich durch so einen Präsidenten ist nicht, also ich kann es nicht verstehen. Und ich habe das Gefühl, dass die Generationen, die nach uns kommen, also wenn ich an meine Kinder denke, keine gute Zeit haben werden.
Frau Thalheim, ich möchte hier darauf eingehen. Es gibt eine große Gemeinsamkeit zwischen Donald Trump und der DDR. Die DDR hat ja nie Krieg geführt. Donald Trump hat nie einen eigenen Krieg angefangen.
Ja, und was?
Sein Vorgänger ist der Rekordhalter, der hat an jedem Tag seiner Amtszeit, er hat 7 Staaten angegriffen, er hat das UNO-Recht mit Füßen getreten. Warum ist ihn der sympathischer?
Und er trägt den Friedensnobelpreis.
Warum ist ihn der sympathischer? Naja, komm, den Friedensnobelpreis haben einige Leute, die ihn wieder abgeben sollten. Also, und Gute, die ihn nicht genommen haben, das ja auch. Aber
ich frage mal anders, hätten Sie es begrüßt, wenn Frau Clinton an der Macht gewesen wäre?
Kann ich nicht beurteilen, kann ich echt nicht beurteilen. Also ich traue Amerika in der jetzigen Situation überhaupt nicht mehr über den Weg und habe das Gefühl, dass die Instabilität der gesamten Welt durch diesen Wahnsinn dort, also dass die noch schiefer als sie vorher hing.
Also in dieser jetzigen Situation überlegt die Führung der USA, Trump und andere, ob und wie man denn vielleicht einen netten kleinen Krieg mit dem Iran anfangen kann. Sie haben es noch nicht gemacht, zugegeben. Aber sie kurven ganz eng dran herum. Und sie tun alles sozusagen, um den Iran als mögliche Konkurrenzmacht im Nahen Osten klein zu halten, und zwar auch militärisch.
Ist der Iran möglicherweise sowas wie die DDR im Nahen Osten?
Das ist ein schwieriger
Vergleich. Sie spielen ihr eigenes Süppchen.
Sie macht ihr eigenes Süppchen. Sie hält sich nicht an die Regeln, die in Washington gemacht werden. Wir bleiben dabei. Es ist Washington, da sitzt immer noch Herr Trump. Und es ist dieser Herr Trump, der munter die Saudis und die Kuwaitis und wer auch sonst immer unterstützt, sozusagen ihn und vor allen Dingen Israel, in dem unbedingten Hass, um das Wort nochmal zu nehmen, den bewaffneten Hass gegen den Iran. Also, ich habe keine Lust, also ich käme nie auf die Idee, Frau oder Herrn Clinton auch noch für 3 Minuten gut zu finden. Ja? Aber ich habe keine Lust, Herrn Trump hier freizusprechen, der sozusagen zündet, der eindeutig rund um den Iran zündet und eben solche Länder wie die Saudis und Israel dabei unterstützt. Ich möchte auf ein Wort von Ihnen dringend nochmal zurückkommen. Sie haben gesagt, Verantwortung übernehmen. Wenn ich das Wort Verantwortung übernehmen höre, diesen Satz so, kriege ich schwerste Pocket. Ja? Frau Kramp-Karrenbauer benutzt dieses Wort gerade und warum benutzt sie das? Das ist das Schleierwort. Wir wollen verantwortungsvoll einen Krieg anfangen bei Gelegenheit. Wir wollen verantwortungsvoll uns im Ausland engagieren. Wir wollen eine Mission durchführen. Und da geht es auch ganz klar und deutlich. Syrien ist da sozusagen nur die Spitze des Eisbergs erneut um den Iran. Wer hier in diesem Land das Wort Verantwortung in diesem Zusammenhang erwähnt, will verschleiern, dass er bereit ist, an der Seite der USA in einen Krieg zu ziehen.
Und ja, vielen Dank für das Stichwort. Krieg ist ja immer eine Form des Faschismus und in der DDR gab es ja genau wie in Italien ein Faschismusverbot. Das war gesetzlich verankert. Bei uns gibt es das nicht. Also mal sehen, was sich ereignet. Ich möchte trotzdem noch mal darauf kommen, weil jetzt kommt mein schlimmes Wort, Realpolitiker. Ich habe das damals nicht gefeiert, aber ich habe es eher begrüßt und gesagt, okay, da sind wir mit einem halbblauen Auge davongekommen, als Donald Trump gewählt wurde. Übrigens mit einem relativ knappen Wahlsieg. Noch knapper war er übrigens mit nur einer Stimme damals bei JFK. Das darf man auch nicht vergessen. Ja? Wenn man sagt, ganz schlimm, nee, oder sein Bush war ja auch sehr knapp. Aber ich glaube einfach, wenn Hillary Clinton Kanzlerin, also Präsidentin geworden wäre, dann hättest du zuerst mal dem größten Auslandswahlspender einen Gefallen tun müssen. Das war Saudi-Arabien. Dann hätten wir den Krieg schon. Warum wird das nicht gesehen?
Nun, wir haben ja einen Krieg der Saudis und der ist in Jemen. Und der ist blutig und mörderisch und eklig, bis wie alle Kriege. Aber der ist nun wirklich besonders.
Und den hätte es unter Clinton nicht gegeben?
Das weiß ich. Ich denke auch. Ich halte es für möglich. Aber ich sehe keine Besserung, keinen Quantensprung mit Donald Trump. Ja, es gäbe vielleicht irgendeine Möglichkeit, aber der Mann sagt heute das und morgen wieder jenes. Also ich fühle nicht, dass wir mit Trump auf irgendeiner sicheren Seite sind, was den Krieg anbetrifft.
Ich möchte zum Ende dieser Sendung auf einen Punkt kommen, der mich immer wieder umtreibt. Und zwar, als es beide deutsche Staaten noch gab, empfand ich die Außenpolitik der BRD, als sie noch mit sehr vielen Soldaten aus dem Ausland bevölkert war, vor allem Willy Brandt, eigenständiger.
Wir waren damals nicht eigenständiger. Ich glaube das nicht.
Aber war das keine eigenständige Außenpolitik von Brandt? Das wurde ja in Washington nicht gern gesehen. Der fliegt ja einfach nach Moskau und macht so ein bisschen auf Frieden.
Wenn die Amerikaner einen großen Teil des Vietnamkriegs über ihre Basen in der Bundesrepublik abgewickelt haben, ja, dann nicht, weil wir eigenständig waren, sondern weil wir es nicht waren. Mhm. Ja, und Deutschland, auch unter Willy Brandt, hatte möglicherweise eine säuerliche Miene zu dem Vorgang entwickelt.
Gut, aber Herr Kraus, wenn Sie das als ein Indiz dafür werten, dass wir damals nicht eigenständig waren und das heute immer noch geschieht, dann sind wir heute ja auch nicht eigenständig.
Wir sind heute zweifellos nicht eigenständig. Wir sind so gesehen ein besetztes Land. Immer noch ein besetztes Land.
Na klar. Frau Thalheim, wo sind Sie zu Hause?
Da, wo ich mich auskenne. Und ich kenne mich ein bisschen aus, da, wo ich lebe, also in Ost-Berlin. Ja, seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und in Paris kenne ich mich aus, da habe ich eine Zeit lang gelebt. Und das sind für mich Menschen, die sich freuen, wenn ich bei ihnen klingele und mit denen ich mich austausche. Und ein bisschen in der Uckermark auch, das sind so meine mich Selbstfindungs- und Erklärungsorte.
Gibt es für Sie, Frau Thalheim, irgendetwas, wo Sie sagen, da sind Sie froh, dass es die DDR nicht mehr gibt?
Das ist eine sehr gute Frage. Darüber müsste ich nachdenken. Dann könnten die Kameraleute jetzt nach Hause gehen und in einer Stunde könnten wir ein Fazit ziehen. Ja, frühestens. Mhm. Vielleicht erst morgen. Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich.
Hätte es eine solche Sendung in der DDR gegeben?
Na, das ist aber fast eine kindische Frage. Entschuldigung. Nein,
dann wäre das doch was. Nicht. Eine freiere Presse.
Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ist doch klar. Mhm. Aber vielleicht ist auch die Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft ganz banal. Da, wo ich mich auskenne, da, wo meine Familie ist, wo meine engsten Freunde sind, ist mein Zuhause. Und erst dann kommt ganz lange die politische, gesellschaftliche Realität.
Würden Sie sagen, Ihr wesentliches Zuhause ist die deutsche Sprache?
Schon, ja. Na klar. Mit der deutschen Sprache gehe ich um und das ist die Chance, sich zu wehren in diesem Land.
Mhm. Herr Kellermann, Sie wehren sich ja auch mit der deutschen Sprache. Gegen wen?
Na, gegen Leute, die zum Beispiel diese sehr schöne Sprache missbrauchen, indem sie bürokratisches und dummes Zeugs erzählen. Die Leute, die diese Sprache missbrauchen, indem sie sozusagen meist stark angereichert mit Anglizismen Sonderangebote in die Welt pusten, die keine Sonderangebote sind. Ja? Ich habe lange Zeit in der Werbung gearbeitet, wenn ich einflechten darf. Und das ist ja einer der verbrecherischsten Ideologiezweige, die es überhaupt gibt. Ja? Permanent wird ja irgendwas versprochen, was eine muntere Lüge ist, was aber sehr viel Geld bewegt. Also die deutsche Sprache ist ähnlich wie bei Barbara Tannheim. Das ist mein Zuhause. Da komme ich her, da bleibe ich auch. Da ist meine Heimat im besten und schönsten Sinne des Wortes. Und die Heimat geht eben von Hölderlin bis Hax. Sie ist leider auch mit der in deutscher Sprache erscheinenden Bildzeitung befleckt.
Der Untertitel vom Buch von Matthias Kraus, Die große Freiheit ist es nicht geworden, heißt ja, was sich für die Ostdeutschen seit der Wende verschlechtert hat. Was hat sich denn für die Westdeutschen seit der Wende verschlechtert?
Das ist ziemlich alles. Also Entschuldigung, ich habe eben über die Tarife gesprochen, die DDR war Tarifpartner, drohende mögliche Alternative. Wir haben mit Ende der DDR haben wir die Agenda 2021 bekommen. Also Schröder und Konsorten und Blair, die wussten ganz genau, wann sie das einsetzen konnten. Genau in dem Moment, wo der Sozialismus als mögliche Alternative verschwand. Taucht auf unserer Agenda, die berühmte Agenda 2021 auf, seit der Zeit werden Löhne abgebaut, Verträge kaputt gemacht, Arbeitszeiten verlängert bei geringerem Lohn. Wir haben einen sozialen Verfall seit den Schröder-Jahren, Schröder-Blair-Jahren will ich sie nennen, und die fielen zusammen mit dem Ende des Sozialismus. Awfully sorry.
Mhm. Herr Kraus, wenn Herr Gellermann vom Ende des Sozialismus spricht, würden Sie sagen, ja, der hat ja nie wirklich stattgefunden in der DDR, es war ja nur eine Übung?
Es war eine 40-jährige Tatsache zunächst. Und,
dass es eine Übung war?
Dass es eine Übung war, geübt wurde, ich möchte es so nicht beschreiben, denn es war einfach zu ernsthaft dafür. Ja? Also, und das
Versuch.
Das Leben der Menschen war ja auch sozusagen letztlich zu geregelt, als dass man die oder in seinen Parametern der Vor- und der Nachteile zu gesichert oder abgesichert, als dass es jetzt auf ein Experiment oder Versuch hinauslaufen könnte.
Würden Sie denn sagen, dass dieses Experiment, dieser Versuch, dass der gescheitert ist?
Er ist insofern gescheitert, als
1989
und es war vor dem Hintergrund, dass tatsächlich eine Staatsmacht von unten gestürzt wurde, wirklich eine Restauration. Was den Inhalt des Vorgangs betrifft, war es ja eher eine Restauration. Ja? Also eine Revolution war es hinsichtlich des Sturzes einer Staatsmacht von unten, hinsichtlich der Tatsache, dass die deutschen Machteliten, die 45 Jahre lang auf mindestens einem Drittel des Territoriums nichts zu sagen hatten, und es waren schuldbeladene Machteliten, ja, dass die jetzt den Zugriff wieder bekamen, das ist der eigentliche Inhalt des Vorgangs gewesen.
Mhm. Herr Kraus, können Sie mir erklären, warum es dem DDR-Bürger gelang, von unten die Regierung zu stürzen? Hatte das was mit Bildung zu tun, und warum ist es in Deutschland im Moment nicht möglich, dass wir vielleicht die Regierung austauschen von unten?
Ja, das Wichtigste war wohl, der Veränderungswille war auf allen Seiten da. Mhm. Ja, also auf ganz wenigen nicht. Und es war kein Eigentum im Feuer. Ja, also bei solchen Entwicklungen, auch staatspolitischer Natur und mit größter Tragweite, ja, wenn es nicht um die Verteidigung von Privateigentum geht, ist der Mensch gleich friedlicher.
Das also nochmal, heißt, es ging ihm nicht um den Kapitalismus, es ging ihm um was anderes.
Nein, als diese Entwicklung begann, und auch letztlich der Sturz der DDR-Regierung, ging es nicht um die Frage, dass jemand, der Eigentum besitzt, es an einem anderen abgeben muss. Das ist sonst der Inhalt aller gewaltsamen Entwicklungen auf der Welt. Ja? Diesen Inhalt hatte der Vorgang nicht. jedenfalls solange er noch auf die DDR beschränkt war. Als die Bundesrepublik eingriff, war es natürlich auf jeden Fall ein Eigentumsübertrag. Wie sagt der größte der deutschen Geschichte sogar.
Mhm. Na klar. Was vermissen Sie an der DDR und was begrüßen Sie, dass sie nicht mehr da ist? Was sagen Sie, das gibt es nur im gesamtdeutschen Raum?
Ich will nicht heucheln. Es geht mir gut. Ja, ich habe in den vergangenen 30 Jahren sehr, sehr viele Möglichkeiten gehabt, viele, die ich nicht hatte, ja, in der DDR. Obwohl ich auch dort einige hatte und ich habe mit polnischen Mädchen auf bulgarischen Hochzeiten getanzt. Ich habe in der Ukraine ein kleines Dorf angeschlossen an die Straße mit dem Kreisstraßenbaubetrieb Rodewisch. Ich habe im Sibirien am Rohr gearbeitet. Also all die Möglichkeiten, die man als junger Mensch in der DDR bekam, wenn man einfach den Finger hob und sagte, ich mache keinen Urlaub, ich gehe auf Reisen, Studentensommer oder so weiter. Das habe ich schon genutzt, aber es ist schon keine Frage. Was hatte ich zur Wendezeit? Ich hatte ein Mifa-Fahrrad und eine nasse Wohnung. Ja? Und da geht es mir heute einfach besser.
Matthias Krauss, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Frau Barbara Thalheim, gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, das begrüßen Sie, das hat es so in der DDR nicht gegeben, das hat es vielleicht auch nicht in der BRD gegeben, Sie waren ja oft drüben, Sie haben ja seit 77, hatten Sie ja diese Reisefreiheit, wo Sie sagen, das ist hier okay, auch wenn es vielleicht eine Bitterschokolade ist, aber es ist Schokolade.
heute hier okay. Also es gab einen Punkt, war ein Problem für mich, dass westdeutsche Freunde nach dem Abitur sagen konnten, so jetzt gehe ich mal ein Jahr nach Kreta Apfelsinen pflücken und lerne nebenbei die Sprache oder so. Also diese Möglichkeit, sich in der Welt umzugucken und zu selektieren, wo ist das meine, wo gehöre ich hin, was möchte ich gern tun. Wir konnten ja nicht mal nach Ulaanbaatar gehen, wenn wir Bock drauf gehabt hätten, also nach der Schule. Das war ein Punkt, das hat mich sehr umgetrieben, dass ich das nicht tun konnte. Ich war 41, als die Mauer aufging und natürlich war dann der Schritt, ins Ausland zu gehen, also in meinem Fall nach Paris, doch eine harte Selbstprüfung, sagen wir es mal so. Aber Deutschland von außen zu sehen, hat mich versöhnt mit dem Untergang der DDR und mit dem Begreifen, dass eigentlich mein Job kein anderer ist. Also ich versuche, Lieder darüber zu singen, was in diesem Land, manchmal auch in der Welt, aber das finde ich zu hochtrabend, in diesem Land so nicht akzeptabel ist für Menschen, die so ticken wie ich. Und das ist ja eine politische Einmischung. Ich singe keinesfalls Lieder über die Schönheit des Schwarzwaldes. Das ist mir nicht gegeben. Das sollen andere Leute machen.
Frau Thalheim, ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie hierher gekommen sind. Sie gelten ja als eine sehr kritische und auch gegenüber Westjournalisten misstrauische Kandidatin. Ich hoffe, ich habe Sie nicht enttäuscht.
Es geht.
Dann ist das Ihr Applaus. Herr Gellermann, ich spreche Sie als ehemaligen Werbe an. Auferstanden aus Ruinen war Teil der DDR-Hymne. Stimmte ja auch. Wir sind das Volk, wurde ja gekapert. Wir sind ein Volk. Die CDU hat das damals gemacht. Heute, ich glaube, der Slogan, der subtil bei Deutschland immer mitgereicht wird, ist: Wir dienen Deutschland.
Okay. Das ist der Slogan der Bundeswehr.
Welcher Slogan ist Ihrer Meinung nach, weil das Wort wird immer benutzt, nachhaltig für Deutschland, für Europa und die ganze Welt? Was sollte das als neuer Slogan sein, den wir als Gesamtdeutsche vielleicht vor uns hertragen sollen? Ich glaube, das ist einer, der vor allem friedlich ist. Gibt es da einen Slogan, der Ihnen spontan einfällt?
Ja, Frieden ist machbar. Frieden ist machbar. Ja, Herr Nachbar, vielleicht noch hinzufügen. es sind unsere Nachbarn, die das mit uns gemeinsam herstellen könnten. Mhm. Ein friedlicheres Land, ein Land, vor dem man sich nicht fürchten muss, ein Land, das seine Soldaten nicht querbeet Welt schickt, ein Land, das keine Frau Kramp-Karrenbauer erträgt oder andere Irre die Verantwortung die irgendwo Verantwortung wahrnehmen wollen. Das wäre der Slogan. Ja? Frieden ist machbar.
Herr Gellermann, ich bedanke mich, dass es für Sie machbar war, hier heute zu erscheinen. Danke, das ist Ihr Applaus. Vielen Dank fürs Einschalten zu dieser charmanten Sendung zur Sache. 9. November 1980, der Anfang vom Ende vom Neuanfang. Ich hoffe nicht. Darüber diskutieren wäre mir sehr wichtig, dass Ossis und Wessis miteinander reden, vielleicht auch ab und zu den Umweg gehen über jemand aus dem Nahen Osten. Könnte helfen. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.